Einheit, Vielfalt und der Geist im Lichte des Vedanta. Adaptiert aus einem Vortrag im Rahmen des ESSE Online-Seminars 2025. Chris Mombas. In einem seiner Gedichte sagt Alexander Pope, 1773, erkenne dich selbst, wage es nicht, Gott zu ergründen, das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch. Der Kernpunkt des Gedichts ist, dass die Wissenschaft die Menschheit viel über die Natur, Gottes Schöpfung gelehrt hat, aber es töricht ist zu glauben, der Mensch könne Gott nachahmen und ihn mit all diesem Wissen ermessen. Es wäre besser für den Menschen, diese Torheit und Unwissenheit abzulegen und sich selbst zu betrachten. Der Satz, das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch, wurde oft von Swami zitiert. Lasst uns dies näher erläutern. Das Wort Mensch leitet sich vom lateinischen Wort mens, Verstand, ab, das östlichen Ursprungs ist und mit der Sanskritwurzel man, M-A-N, Wissen, Denken, Untersuchen verwandt ist. Der Mensch könnte somit als ein Wesen charakterisiert werden, das sich von anderen Wesen durch seine Fähigkeit zu Wissen und Erforschung unterscheidet. Diese Fähigkeit drückt sich in der Aktivität des Geistes aus. Lassen Sie uns die Rolle dieses Geistes im Lichte der indischen Philosophie und der Aussagen Swamis über den Geist genauer untersuchen. Von der Außenwelt zu unserer Innenwelt. In der Dhyana Vahini, einem Buch über Meditation, bietet Swami eine interessante Metapher. Er beschreibt die Situation eines gesunden Babys, das in seiner Wiege liegt und fröhliche Laute von sich gibt, Arme und Beine bewegt und glücklich das Licht einer Wandlampe betrachtet. Er präsentiert diese Situation im Zusammenhang mit einem Ratschlag an spirituell Suchende, innerlich zu leben und sich nicht so sehr von der äußeren Welt leiten zu lassen. Diese Metapher warf für mich Fragen auf, wie zum Beispiel, was bedeutet die Welt für ein nach innen lebendes Baby und warum ist es so wichtig, nach innen zu leben? Die erste Frage ist nicht leicht zu beantworten. Dieses Foto zeigt ein 2 oder 3 Monate altes Baby. Es könnte meine Enkelin sein, nicht in einer Wiege, sondern zum ersten Mal an einem Fenster mit Blick auf unseren Garten. Man könnte sich fragen, was sieht es? Wie erlebt es das, was es sieht? Wir Erwachsenen sehen Blumen, einen Rasen, einen Baum und so weiter. Aber ein solches Baby kennt solche Wörter nicht und erkennt auch keine Formen. All das muss es erst noch lernen. Für es ist alles neu. Unsere erwachsenen Augen hingegen sehen genau das Gleiche wie die Augen eines Babys, aber wir erleben und interpretieren die Welt anders. Wir unterscheiden alle möglichen Dinge, wir benennen sie, wir reflektieren, wir erinnern uns, wir zweifeln, wir nehmen Dinge an. So funktioniert unser entwickeltes Gehirn und wir sind daran gewöhnt. Wir lieben es und wir wollen auch verstehen, wie die Dinge sind. Das liegt daran, dass wir die Welt kennenlernen wollen, weil wir eine Beziehung zu ihr haben. Es liegt normalerweise nicht in unserer Natur, das Leben so zu akzeptieren, wie es kommt. Es gibt also eine Funktion in unserem erwachsenen Gehirn, die bei einem Baby noch nicht vorhanden ist. Und nun die zweite Frage. Wenn Swami dem spirituell Suchenden rät, innerlich zu leben, warum ist es dann das natürliche Schicksal unseres Geistes, sich im Laufe der Jahre zu entwickeln und nach außen zu schauen? Sollten wir nicht vielmehr die Reichtümer der äußeren Welt noch mehr erforschen und erkunden? Sollten wir nicht diese Fähigkeit unseres Geistes, sich Dinge vorzustellen und zu unterscheiden, schätzen? Swamis Ratschlag klingt, als hätte man einen leistungsstarken Computer und Zugang zum Internet und würde dann aufgefordert, diese nicht zu benutzen. Warum ist es also so wichtig, sich darauf zu konzentrieren, wie ein Baby innerlich zu leben? Die Philosophie des Vedanta. Die Antwort auf diese zweite Frage gibt der Vedanta. Vedanta ist der Titel der Philosophie, die auf der Textsammlung der Upanishaden basiert. Manchmal werden auch die Bhagavad Gita und die Brahma Sutras dazu gezählt. Der Begriff Vedanta bedeutet wörtlich das Ende der Veden, da die Texte die letzten Ergänzungen zu den alten Veden sind. Die Upanishaden, deren Autoren unbekannt sind, erzählen Geschichten über die Wahrheit, das Leben und unsere Identität. Sie stellen einen universellen Schatz dar, der nicht nur für Hindus, sondern auch für andere Kulturen. Auch westliche Philosophen wurden von den Upanishaden inspiriert. Die Weisheit des Vedanta behauptet, und das ist die Antwort auf meine zweite Frage, dass wahres Glück und der Sinn unseres Lebens nicht in der äußeren Welt zu finden sind, sondern in unserer inneren Welt. Auch die Bibel spielt darauf an, wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist in euch. Dauerhafter Friede und Glück sind daher nicht in der äußeren Welt zu finden, sondern in uns selbst. Und Vedanta fügt sogar hinzu, was in der Bibel etwas versteckt ist, dass der Geist das Instrument ist, um dies zu erreichen. Für den Menschen ist der Geist das Instrument für Knechtschaft oder Befreiung. Diese klassische Aussage wurde von Swami oft wiederholt. Sie bedeutet, dass dauerhaftes Glück und Friede, wonach wir alle streben, in uns selbst zu finden sind. Und unser Geist ist der Schlüssel, um frei von Wechselfällen und Leid zu werden. Aber ist auch der Schlüssel, um noch mehr gebunden zu werden. Auf den ersten Blick klingt diese doppelte Rolle des Geistes seltsam. Was bindet uns und wie werden wir frei? Meiner Meinung nach besteht der erste Schritt zur Lösung dieses Rätsels darin, zu verstehen, dass unser Geist ein Instrument ist, genauso wie unser Körper ein Instrument ist, ebenso wie unsere Hände, unsere Beine, unsere Augen, unsere Stimme und so weiter. Der Geist ist ein wertvolles Instrument, aber nicht unsere ultimative Identität. Es ist wichtig, dies zu verstehen, da die meisten Menschen anders denken. Moderne Wissenschaftler haben ganze Bücher über die Identität unserer Psyche und unseres Gehirns geschrieben, aber laut Vedanta sind unser Geist und unser Gehirn nicht unsere Identität. Unser Geist ist etwas, das wir haben und nutzen, nicht etwas, das wir wirklich sind. Die Sichtweise der Vedanta auf die Menschheit unterscheidet sich daher deutlich und ist tiefgründiger als die vieler moderner materieorientierter Wissenschaftler. Die Funktionsweise des Geistes. Nehmen wir nun an, dass der Geist der Schlüssel zu Glück und Frieden ist. Es ist wichtig, zunächst den Gegenstand unserer Untersuchung zu bestimmen. Was ist die Definition von Geist? In der Sai Baba-Literatur wird der Geist als ein Wesen mit vier Aspekten bezeichnet. Die nächste Abbildung gibt einen vorläufigen Überblick über die vier Aspekte, einschließlich der Sanskrit-Begriffe, mit denen sie im Allgemeinen bezeichnet werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese vier Funktionen miteinander verbunden sind. Einer der vier Aspekte Manas ist die Verbindung zwischen der Außenwelt und unserer Innenwelt. Was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, wird vom Manas integriert, visualisiert und in Namen, Formen, Konzepte und Ideen umgewandelt. Diese Vorstellungskraft ist eine Schlüsselfunktion unseres menschlichen Geistes, da sie eine innere Welt schafft. Ohne diese Vorstellungskraft wären wir nichts weiter als vegetative Wesen. Diese inneren Bilder bilden dann das Rohmaterial für unsere weiteren inneren Aktivitäten und auch nach außen hin, für unsere Ausdrucksformen, zum Beispiel durch Sprache, In der Vedanta-Philosophie spielt die Fähigkeit zur Untersuchung, Unterscheidung, Entscheidung, Buddhi, eine bedeutende Rolle, da sie der Schlüssel zu unserer wahren Identität ist. Wenn jedoch das Ego, die Vorstellung von Körperidentität und Individualität dominiert, kann es das Buddhi verdecken, es mit einem Schleier überziehen. In diesem Fall wird unsere Unterscheidungsfähigkeit beeinträchtigt und wir können zu falschen Schlussfolgerungen gelangen. Swami weist darauf hin, dass es darauf ankommt, die Elemente unseres inneren Bewusstseins von allen persönlichen Anhaftungen und Materialismus zu reinigen, um frei und glücklich zu sein. Das Ego, das, was stirbt und wiedergeboren wird, ist die Art von Gefühl, die wir loswerden müssen. Sobald dies geschieht, wird alles andere ganz natürlich folgen. Wenn das Herz des individuellen Bewusstseins rein ist, kann der Atman unsere wahre Identität und der Sinn des Lebens erfahren werden. Die Funktionsweise des Geistes wurde auch in unserer westlichen Kultur beschrieben. Zum Beispiel vom Dramatiker William Shakespeare in seinem Stück Hamlet. Als Hamlet die Welt als Gefängnis betrachtet, sagt er: Es gibt nichts Gutes oder Schlechtes, aber das Denken macht es dazu. Diese berühmte Zeile bedeutet im Wesentlichen: Der Verstand denkt über etwas oder jemanden nach und versiert diese Wahrnehmung mit Attributen wie gut oder schlecht. Die Realität existiert jedoch einfach ohne jegliche Attribute, also ohne dass wir uns eine Meinung darüber bilden müssen. Wenn wir beispielsweise das Verhalten einer Person beobachten, könnte unser Ego uns dazu bringen, sie als Feind oder Narren zu betrachten. Es wäre jedoch besser, mit unserem Urteil vorsichtig zu sein, denn diese Person kann uns noch immer eine wichtige innere Lektion erteilen. Die Gewohnheit des Verstandes, der Realität Namen und Qualifikationen zuzuweisen, an denen wir uns dann festklammern, führt zu unserer Gebundenheit. Bewusstsein. In Bezug auf die Rolle des inneren Bewusstseins ist das folgende Zitat relevant. Vor einem Jahrhundert gab es einen berühmten deutschen Wissenschaftler, Professor Max Planck. Er war ein enger Freund und Kollege von Albert Einstein und einer der Begründer der Quantentheorie. Er sagte einmal, dass wir nicht herausfinden können, was Bewusstsein ist. Das bedeutet, dass selbst wenn man ein sehr brillanter Wissenschaftler ist, man alle möglichen Konzepte und Theorien entwickeln kann. Aber diese sind alle nur Produkte des Verstandes, der Vorstellungskraft. Reines Bewusstsein. Reines Bewusstsein, im Osten als Atman bezeichnet, ist kein Objekt, das man sich vorstellen, begreifen oder beschreiben kann. Bewusstsein liegt hinter dem Verstand, wie Planck sagte. Es ist grundlegender als der Verstand und transzendent. Das bedeutet, dass man sich Bewusstsein als solches nicht vorstellen kann, weil man Bewusstsein braucht, um etwas über Bewusstsein sagen zu können. Deshalb rät Swami uns, den Verstand zu beobachten, aber nicht zu versuchen, ihn zu erfassen. Das bedeutet, konzentriere dich darauf, die Vorgänge des Verstandes zu beobachten und fokussiere dich auf deine wahre Identität als reines Bewusstsein, nicht auf deine Körperidentifikation oder deine Vorstellungen. Mit anderen Worten, versuche nicht, deinen Schatten zu fangen oder deinen Verstand mit deinem Verstand zu erfassen. Das Ego kann uns nicht vom Verstand befreien, weil es Teil davon ist. Nur unser Gewissen und unsere Unterscheidungsfähigkeit, Intelligenz, Buddhi, können uns in die richtige Richtung führen. Eine Metapher. Der Verstand kann nicht über den Verstand hinausgehen, aber dennoch können Bilder und Ähnlichkeiten unserer Intuition unserer innersten Wahrnehmung helfen, unsere wahre Identität zu erkennen. Die folgende Metapher könnte als Modell für die Funktion des Verstandes dienen. Die Funktion eines Prismas. Es ist auch das Prinzip eines Regenbogens oder der farbenprächtigen Brillanz eines Diamanten. Wenn ein einzelner weißer Lichtstrahl auf ein Prisma trifft und dessen Oberfläche berührt, wird es gebrochen und verbreitert. Das Ergebnis erscheint als mehrere Strahlen unterschiedlicher Farben. Offensichtlich war in diesem einzelnen weißen Lichtstrahl ein ganzes Spektrum verborgen. In ähnlicher Weise teilt der Geist die eine Realität und erzeugt eine unendliche Anzahl von Aspekten und Qualifikationen, ein ganzes Bündel von Gedanken, Interpretationen, Gefühlen und so weiter. Und all diese Manifestationen der Vielfalt finden vor dem Hintergrund der transzendentalen und geteilten Realität statt, die in der Abbildung als Paramatman bezeichnet wird. Vedanta fasst diese Sichtweise in der Aussage zusammen. Der Geist ist die Grundlage der Welt. Manomulam Idam Jagat. Unsere Aufmerksamkeit. Bei der Selbstbefragung verlagern wir unsere Aufmerksamkeit von der Außenwelt, der Welt der Objekte, auf unsere Innenwelt, die Welt des Subjekts. Wer oder was ist unser wahres Subjekt, unser wahres Selbst, wenn Vorstellungskraft und Ego nicht mehr dominieren? Wenn wir einen Regenbogen betrachten, wissen wir, dass das weiße Sonnenlicht von Regentropfen gebeugt wird. Dieser Beugungsmechanismus ähnelt dem eines Prismas. Es ist dasselbe Prinzip. Strahlen des weißen Sonnenlichts treffen auf die Regentropfen, die diese brechen und zu unseren Augen reflektieren. Der Regentropfen kann als Metapher für die Funktionsweise unseres Geistes dienen, da unser Geist dasselbe mit dem Licht des Atman tut. Wenn wir die Welt der Objekte betrachten, sehen wir ihre Abbilder, wir sehen Vielfalt. Während der Meditation richten wir unsere Aufmerksamkeit jedoch nicht auf die Vielfalt, Regentropfen und Farben des Regenbogens, sondern auf das eine innere Licht des Atmen, unsere innere Sonne, das reine Bewusstsein. Wenn wir in der Lage sind, alle Vielfalt zu vergessen, das heißt alle Arten von Objekten, Eigenschaften und Bildern, verschwinden der Geist und die Welt der Objekte aus unserer Aufmerksamkeit und es gibt nur noch Einpunktigkeit, One-Pointness. Und wir gelangen zu der tiefen Erkenntnis, Chaitanya, dass es nur das universelle weiße Licht der Sonne gibt. Unser spirituelles Herz, in dieser Erkenntnis existiert Vielfalt nicht mehr. Der Monkey meint, Einpunktigkeit ist gar nicht so einfach. Der Begriff unruhiger Geist ist uns allen zweifellos bekannt. Und sicherlich hat jeder ihn zu Beginn seiner Meditationspraxis schon einmal erlebt. In der Bhagavad Gita Kapitel 6, 34 sagt Arjuna ebenfalls, der Geist ist wahrhaft unruhig. Er ist so schwer zu kontrollieren wie der Wind. Betrachten wir das folgende Shampoo-Experiment, um diese Unruhe zu veranschaulichen. Der Geist hat nun die Form einer Seifenblase, nicht die eines Regentropfens. Es ist ein Badezimmer-Experiment, das jeder durchführen kann. Machen Sie einfach eine Seifenblase mit einer Shampooflasche. Zunächst gibt es alle möglichen Farben und viel Bewegung auf der Oberfläche. Auf dem Foto ist sogar zunächst die Reflexion des Kameraobjektes zu sehen, mit dem das Bild aufgenommen wurde. Wenn Sie die Flasche jedoch stillhalten und warten, wie bei der Meditation, verschwinden die Farben und Reflexionen allmählich, während das Seifenmaterial zurück in die Flasche fließt. Was Ihnen schließlich bleibt, ist eine graue, ultradünne Seifenblase, die fast keine Lichtbrechung und Reflexion mehr aufweist. Nur eine innere und eine äußere Schicht, physikalisch gesehen mit einer Dicke von nur 2 Seifenmolekülen. Die Blase ist jetzt transparent und ruht. Man könnte sagen, dass dies eine Darstellung des Gleichmuts ist. Swami sagte wiederholt, Yoga ist die Kontrolle der Schwankungen des Geistes. In völligem Gleichmut wird die Welt so erlebt, wie sie ist, als Ausdruck des transzendenten Göttlichen. Die ganze Vielfalt, die vom Geist geschaffen wurde, ist verschwunden und es gibt keine Unruhe mehr. Das Foto zeigt 3 Stadien. Das 4. und letzte Stadium ist, wenn die Seifenblase platzt oder wenn die gesamte Seife zurück in die Flasche geflossen ist. Vedanta nennt dies das Amanaska-Stadium. In diesem Stadium wird Maya transzendiert und sogar unser Gefühl der Individualität ist verschwunden. Unsere Identität. Man könnte sagen, dass das Geheimnis des einen und der vielen, der Einheit und Vielfalt in dem kleinsten englischen Wort I, ich, verborgen ist. Es ist ein mehrdeutiges Wort. Kleine Kinder brauchen Jahre, um I, ich, zu lernen. Aber jeder Erwachsene verwendet dieses Wort häufig, um sich selbst zu bezeichnen. Jeder sagt I, ich, und jeder meint etwas anderes. Ich meine meine Individualität und jemand anderes meint seine oder ihre. Aber wie bereits erwähnt, sind wir im Wesentlichen weder unser Körper, noch unser Verstand, noch unser Ego. Im täglichen Leben beziehen wir uns eigentlich auf die individuellen Rollen, die wir in der göttlichen Komödie spielen und nicht auf unsere wahre Identität. Die wahre Identität ist das eine undifferenzierte Ich, das universelle Bewusstsein, das wir alle teilen. Philosophisch und logisch gesehen gibt es keinen grundlegenden Unterschied zwischen dem, was ich Ich nenne und dem, was jemand anderes Ich nennt. Ohne den Verstand, einschließlich des Egos, gibt es kein Ich oder Du. Ein kleines Baby kennt kein Ich oder Du. Durch unsere Vorstellungskraft und Individuation machen wir uns selbst unterschiedlich. Das individuelle Ich und das universelle Ich sind im Wesentlichen dasselbe. Licht und dasselbe Leben. Das lehrt uns Advaita Vedanta. Wenn wir dies wirklich erkennen und wenn das Ego verschwunden ist, stellt sich heraus, dass alles eine Manifestation des universellen Ichs ist. Das ist die göttliche Version, von der Swami, Krishna, Ramakrishna und andere sprechen. Alles wird als ein Abbild des Selbst, Gottes, meiner Selbst erkannt. Es gibt nichts anderes. Wir müssen entdecken, dass wir im Wesentlichen universell und grenzenlos sind. Unser spiritueller Weg wird vom Begrenzten zum Unbegrenzten. Wie Vedanta sagt, Glück liegt im Unendlichen, nicht im Begrenzten. Suche daher das Unbegrenzte. Fazit: Für wahres Glück und Frieden ist es von größter Bedeutung, den Geist zu kontrollieren, und der Rat lautet, innerlich zu leben. Es heißt, der Geist ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Der Körper, der Geist und das Ego machen nicht unsere Identität aus. Und Vedanta lädt uns ein, uns unserer einen Essenz bewusst zu werden, die alle Namen, Farben und Vielfalt in sich trägt. Unser Geist fungiert als Dispersionsprisma für das Licht des reinen Bewusstseins und ermöglicht es uns, eine innere und eine äußere Welt zu erfahren. Swami weist darauf hin, dass beide Perspektiven, die innere und die äußere, wahr sind, aber wenn man die Welt als etwas von sich selbst Getrenntes betrachtet, wäre das nicht richtig. Deshalb brauchen wir die Welt nicht zu leugnen oder zu verurteilen, denn sie ist Teil von uns. Aber Vielfalt macht uns nicht frei, denn sie ist nur ein Teil der Einheit. Wir müssen nur lernen, sie wie ein Baby mit unwissender Verwunderung zu betrachten. The quintessence of the teaching of the Upanishads, the Gita and Vedanta is control of the mind. Satya Sai speaks 1986, Vol. 19, CH 15.